Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Bei mir zu Gast ist heute Dr. Sabrina Hann. Hallo Sabrina.
Ja, hallo Nils, schön, dass ich da sein kann.
Ja, ich bin auch schön, dass du da bist. Bevor wir mit meinem ganzen Fragenkatalog hier loslegen an dich, vielleicht kannst du dich mal kurz den Zuhörerinnen vorstellen, wer du bist und warum du eigentlich hier bist.
Oh, mega. Also, wer bin ich? Mein Name ist Sabrina, Dr. Sabrina Hann. Ich bin Sportwissenschaftlerin vom Hause aus. Und, boah, Nils, das ist schon mal eine schwere Frage am Anfang. Es ist immer leichter zu wissen, was man nicht ist, als das, was man ist. Von daher, lass mich überlegen. Ich bin spontan.
Wie alt bist du zum Beispiel?
Oh,
wie alt?
Gleich
ungefähr. Ja, ja. Ungefähr. Okay.
Ich bin ziemlich genau 42,5 Jahre. Ich bin Mutter von zwei tollen Kindern und verheiratet. Ja. Wir wohnen in Düsseldorf im schönen Süden. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Fatigue und mit dem Thema Schlafen und kombiniere beides auch sehr gerne, weil Fatigue und Schlafen ist eine große Herausforderung. Ich habe angefangen, Tennis zu spielen, Nils, letzte Woche. Oh. Eine neue Herausforderung. Und ich habe ganz früh gelernt, Nils, das Leben ist zum Leben da.
Ja, das stimmt. Ja, eine sehr alte Freundin von mir hat auch noch mit dem Tennis angefangen, auch ungefähr dein Baujahr, weil wir sind beide gleich alt. Also ich bin 43, du bist 42,5. Bist du auch Baujahr 83 noch? Oder?
Ja, bestes Jahrgang.
Ja, siehst du. Bester Jahrgang, das sage ich immer wieder.
Stimmt, weil es ja schon mal einig am Anfang hier.
Ja, aber das Baujahr ist nicht der Grund, warum du hier bist, sondern tatsächlich Fatigue. Also darum habe ich dich eingeladen oder wir uns getroffen, weil wir über Fatigue sprechen wollen. Das ist ja auch immer irgendwie so ein, ja, auch so ein nebulöses Wort, was dann auch immer Krebserkrankte und Gesunde so trennt. Die einen sagen, das ist Müdigkeit, die anderen sagen, das ist vielleicht sogar Faulheit, überspitzt gesagt. Und ja, wir Krebsis wissen haargenau, was Fatigue ist, aber können das auch nicht immer ganz gut kommunizieren, beziehungsweise irgendwie für uns auch einordnen, was ist jetzt was. Und wie man es richtig einordnet und wie man vielleicht auch mit kleinen Hausmittelchen dagegen angehen kann, dafür bist du heute hier. Oder dafür bist du meine Expertin. Und vielleicht nach dem Einstieg, wo wir jetzt wissen, wer du bist oder auch wie alt du bist, habe ich mal die erste kleine Frage für dich als Einstieg. Also Sabrina, was ist krebsbedingte Fatigue und woran merke ich eigentlich, dass es mehr ist als Müdigkeit?
Okay, ich beantworte die zweite Frage zuerst. Das spürst du, Nils. Fatigue ist nämlich keine Müdigkeit. Fatigue ist eine Erschöpfung, aber eine tiefe, bleierne Erschöpfung, die durch Schlafen nicht weggeht. Eine Erschöpfung, die durch Kleinigkeiten hervorgerufen wird, wo du denkst, was ist denn hier los? Ich habe doch nur den Geschirrspüler ausgeräumt oder ich war doch nur duschen. Warum bin ich denn jetzt schon fix und fertig? Es ist wirklich ein Gefühl und deswegen ist das so schwer für andere zu verstehen, was Fatigue ist, was man nicht kennt, wenn man Fatigue noch nicht hatte. Okay? Und deswegen spürst du das und das ist ganz spannend. Ich frage mal als allererstes, bist du müde oder bist du erschöpft? Weil Fatigue-Betroffene sind nicht müde. Ja, sie sind wirklich erschöpft. Das ist ein Gefühl, das ist unterschiedlich.
Ja, also ich selber kann dir das auch so beschreiben, also hätte ich jetzt auch so gesagt, dass es sehr, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Akku leer und müde.
Ja. Ja,
also das, also so hätte ich das auch beschrieben.
Genau. Wir haben ja auch viele Kompensationsmechanismen, wenn wir müde sind, die zu kompensieren, ne? Wenn ich ohne Fatigue müde bin, ja, dann bewege ich mich, dann trinke ich mir eine Cola, einen Kaffee, dann gehe ich kalt duschen oder ich mache einen Powernap und dann geht's mir besser. Selbst wenn ich das tagsüber vielleicht nicht hinkriege, weiß ich, heute Nacht kann ich wieder schlafen und morgen ist alles wieder in Ordnung. Ne? Wenn ich stark Sport mache, wenn ich mich auch kognitiv wirklich stark anstrenge, ohne Fatigue, boah, dann bin ich so richtig erschöpft, ne? Dann bin ich durch. Und ich weiß aber, das geht wieder weg. Und bei Fatigue ist beides nicht. Ist beides nichts. Fatigue lässt sich nicht wegschlafen durch keinen Schlaf der Welt. Und Fatigue lässt sich auch nicht durch Ausruhen oder durch Kaffee oder durch andere Mechanismen einfach wegschnipsen. Das funktioniert nicht.
Ja, ist schon mal gut, dass du da diesen Eckpfeiler schon mal setzt, dass du auch den Krebsis so, ich sag mal, das Gefühl gibst, dass da ist ein Unterschied, ne? Also zwischen Müdigkeit und auch wirklich Fatigue. Nun hast du eben schon Sport erwähnt. Du bist ja Sportwissenschaftlerin, Schlafcoach. Und Fatigue-Coach, ne? Habe ich das richtig recherchiert? Sehr gut. Wie bist du ausgerechnet zu dem Thema Fatigue gekommen? Also wie bist du zu diesem eigentlichen Krebsthema, sage ich mal, gekommen?
Okay, also ich habe Sportwissenschaften an der Sporthochschule in Köln studieren dürfen. Und in dem letzten Studienjahr bin ich an ein Vortragsthema gekommen, ergänzende Methoden in der Krebstherapie. Und da dachte ich mir, wow, cool, alles, was so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht, ist für mich mega spannend und interessant, da schaue ich sehr gerne hin. Und da ist eine Studiengruppe von der Sporthochschule nach Norwegen gefahren mit Krebspatienten, um Freeluft-Sleeve zu machen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nein, nicht.
Ja, nicht so, pass auf. Freeluft-Sleeve bedeutet, du bist die ganze Zeit draußen, du bewegst dich, aber ohne motorische Hilfe. Also wir haben den, es waren nur Frauen, ich weiß nicht warum, aber es waren, ich glaube, 10 oder 11 Frauen, die da mit waren. Wir haben den ganzen Tag Skilanglauf beigebracht, wir haben Schneeschuhwanderung gemacht, wir sind spazieren gegangen, wir haben Husky-Rennen gemacht, wir haben Iglus und Schneehütten. Ich kenne jetzt den Unterschied gebaut und darin geschlafen. Okay. Und also wir hatten nachts auch normale Hütten zum Schlafen. Aber das war so mein erster Kontakt. Und eigentlich wollte ich nur über das Projekt berichten. Und dann ein paar Tage vorher, ich glaube nicht an Zufälle. Wie sieht's bei dir aus, Nils?
Puh. Ich glaube, Sabrina, da müssen wir eine extra Folge ausmachen für.
In Ordnung, der nächste Podcast steht. Ich glaube, es gibt mehr Fügung. Auf jeden Fall ist einer der wichtigsten Studenten in dem Projekt abgesprungen, und zwar derjenige, der mit dem Professor Schüle, das ist der, der in Deutschland die erste Krebssportgruppe 1981, also vor uns, gegründet hat.
Vor uns, ja. Mhm.
Und der ist mit dem Bus runtergefahren, mit Schlafsäcken, mit Müsli, mit Brot, weil ja in Norwegen alles so teuer ist, ne? Die anderen sind alle mit dem Flieger gefahren. Der ist abgesprungen. Und dann hat der Klaus mich gefragt, Sabrina, was machst du eigentlich die nächsten 2 Wochen? Und zack, war ich auf einmal Teil des Projektes und durfte mitfahren. Und ich fand das genial, diesen Ansatz zu sagen, komm, ich hol dich mal aus deinem Alltag raus. Und zwar hole ich dich nicht nur raus, sondern ich beschäftige dich mit Dingen, mit denen du dich noch nie beschäftigt hast. Und zwar mit dir selber und mit deinem Körper. Das haben wir als Kind, glaube ich, gelernt und dann viele von uns verlernt, weil wir, glaube ich, oft gut funktionieren, Nils. Und auch wenn ich mir Menschen während einer Krebstherapie anschaue, wow, die funktionieren. Ich sehe auch oft, haben sie gar keine andere Wahl, als zu funktionieren, nicht wahr?
Ja.
Und dann kommt irgendwann die Phase, wo die Akuttherapie abgeschlossen ist und dann, wie sagt die Nella Rausch so schön, die verflixte dritte Phase. Dann sind die Termine weg, es kümmert sich keiner mehr so engmaschig um dich und was ist dann eigentlich deine Aufgabe, weil alles wie vorher ist es nicht und wer bist du denn jetzt? Und das sind einfach viele große Fragezeichen. Und ich habe gesehen, diese 10 Tage in Norwegen, die waren sehr genial, aber es waren nur 10 Tage und da bin ich nachher zum Freak Baumann, der Projektleiter, hingegangen und habe gesagt, Freak, wir saßen in unserer Eisbar, die wir uns da gebaut haben. Und ich habe gesagt, Freak, das ist cool, aber 10 Tage ist zu kurz, das ist so ein Tropfen auf einen heißen Stein, du brauchst einfach mehr Zeit für Krankheitsverarbeitung und so, ne? Das ist, du hast jetzt so einen Impuls gegeben, aber ganz ehrlich, wir fahren alle nach Hause und dann ist der Alltag wieder da. Und dann haben wir gesagt, ja cool, machen wir, was hast du für eine Idee? Und dann habe ich gesagt, pass auf, 7 Wochen ist cool, 42 Tage, 40 Tage ist ja auch irgendwie so eine holy und spiritual Zahl. Wie sieht's aus mit dem Jakobsweg? Wollen wir nicht den Jakobsweg laufen? Hat der Frag gesagt, ja, mach du mal. Ist so, alles klar. Nach Hause gefahren, inspiriert, habe Projektplan geschrieben, eingereicht. Und das hat er, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ich das ernst meine. Und dann bin ich ein Jahr später im Flugzeug gesessen nach Spanien mit 12 ganz mutigen Brustkrebspatientinnen. Und es war damals wirklich eine Machbarkeitsstudie. Es war ein Pilotprojekt zu gucken, ist das machbar? Darf man denen das zutrauen? Können die das überhaupt? Ne? Ich hatte mit dem Professor viele schwierige Diskussionen. Warum muss das der Jakobsweg sein? Kann es nicht der Rheinsteig sein? Ne? Und ich so, nein, der Jakobsweg ist besonders. Da ist die Infrastruktur, das. Oh, da ist einfach die ganze Welt auf diesem Jakobsweg unterwegs. Das ist besonders. Und können die ihren Rucksack alleine tragen, ne, wenn die noch einen Port haben, Lymphödem. Und ich konnte alles ausräumen und dann saßen wir da und sind losgegangen. Und wir sind im Norden von den Pyrenäen, haben wir angefangen, in Saint-Jean-Pied-de-Port. Und bis dahin sind die wie Küken hinter einer Entenmama her. Ich bin vor, wir mussten noch einmal übernachten, mit dem Bus fahren, dann mit dem Zug fahren und die sind mir hinterhergelaufen. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich bleibt das jetzt nicht so. Ne? Ich wollte, dass jeder seinen eigenen Weg geht, dass wir nicht als Gruppe gehen. Und dann kommen wir in Saint-Jean an, steigen aus dem Zug aus und das Blatt wendete sich komplett und ich lief hinterher. Ab diesem Moment wussten sie genau, was zu tun war. Die sind losgegangen, wo kriege ich meinen Pilgerausweis her, meine Muschel her, den ersten Stempel her und wow. Und es lief so gut, ich hatte so gute Studienergebnisse und unter anderem habe ich die Lebensqualität gemessen mit Fragebögen. Und ein Teil der Lebensqualität ist Fatigue. Ein ganz kleines Symptom, was abgefragt wird. Und ich habe mich damals natürlich gefragt als Studentin, was ist Fatigue? Und habe mich an Lehrbücher gesetzt, an Studien gesetzt und ah cool, okay, ich habe Fatigue verstanden, ist so eine Erschöpfung, so eine Müdigkeit. Körperlich, ja, okay, auch kognitive Symptome, okay, verstanden. Und dann habe ich gesehen, die Fatigue reduziert sich stark, obwohl wir jeden Tag ungefähr 14 Kilometer gelaufen sind. Und dann kam ein Ereignis und jetzt spule ich mal 5 Jahre nach vorne. Da habe ich in der onkologischen Reha gearbeitet, Nils. Und da stand eine Frau vor mir, die sagte, ich habe Fatigue. Und dann zack, 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 meine alten Wissenslücken aufgefrischt. Ah ja, okay, du bist also erschöpft und müde. Und sie guckte mich an und sagte, nein, ich bin nicht einfach nur erschöpft und müde. Und da habe ich verstanden, dass ich Fatigue bisher nur verstanden habe, aber nicht begriffen habe. In dem Moment, wo ich gesehen habe, was Fatigue im Alltag macht und was das wirklich bedeutet, holy, da musste ich wirklich mir selber zugestehen, Sabrina, du hattest damals keine Ahnung. Ja. Und das war meine Doktorarbeit, Nils.
Ja gut, aber das kennen wir ja alle von der Lehre oder vom Studium. Die Praxis, die kommt dann erst danach, ne? Vorher alles ist Theorie. Du hast es jetzt ja mit auch vielen Zuhörerinnen noch zu tun, die wie ich auch eine Dauertherapie haben. Also wir haben nicht diese Chemoglocke oder irgendwas oder irgendeine Therapieende, sondern wir sind palliativ dauertherapiert. Und wenn die Therapie zu Ende ist, ist meistens mit uns auch zu Ende. Und da ist natürlich das Thema Fatigue dann nochmal wieder ein anderes, weil es halt natürlich auch dauerhaft begleitet und kein Ende erstmal in Sicht ist. Aber was hast du denn jetzt, also nach diesen 5 Jahren seit der Doktorarbeit, was hast du denn für dich so rausgefunden? Warum fühlen sich viele Betroffene trotz Schlaf oder auch Ruhe nicht erholt? Weil der Kopf weiterarbeitet oder was für ein Resümee hast du so nach 5 Jahren für dich geschlossen als Gesunde?
Ich habe gesehen, dass Fatigue wie Wasser ist. Ja, Wasser ist durchsichtig, es ist unsichtbar. Und Nils, wenn ich das so behaupten darf, ich sehe dich ja hier gerade während der Podcastaufnahme, du siehst ganz gut aus, ja.
Danke.
Gerne. Und genauso geht es Fatigue-Betroffenen. Die sehen toll aus, ja. Aber innen und außen ist eben nicht das Gleiche. Und Wasser drängt sich in alle Lebensbereiche rein, richtig? In die kleinsten Spalte kommt es rein und macht Rost. Und Fatigue ist genauso. Fatigue hat körperliche Symptome, enorme. Fatigue hat kognitive Symptome, dass dieser Nebel im Kopf, diese Watte im Kopf einfach gar nicht weggeht. Ich lese eine Seite und weiß nicht mehr, was da steht. Ich gehe in die Küche und will 3 Dinge holen. Ich komme an und bin froh, wenn ich noch eine weiß. Aber auch kognitive, ganz schnelle Reizüberforderung zum Beispiel. Ja, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum ist denn Einkaufen für mich so anstrengend, Nils? Aber wenn du mal beachtest, dass du kannst dir vorstellen, du hast als ohne Fatigue hast du wie so einen Filter auf deinen Reizen. Ja, und die sagen dir, ganz viel ist unwichtig, das kriegst du gar nicht mit und nur die wichtigsten Sachen kommen durch. Mit Fatigue funktioniert dieser Filter nicht mehr und du kriegst das grelle Licht im Supermarkt mit, ja, vielleicht auch nicht bewusst, sondern unterbewusst, sodass das Gemüse schön hell strahlt, aber deine Augen auch total überfordert sind. Du kriegst vielleicht noch die Musik im Hintergrund mit, die ganzen Geräusche von den Leuten um dich rum. Du kriegst Gerüche mit, du saugst einfach alles auf und das ist enorm belastend und anstrengend. Emotional stellt Fatigue einen vor eine enorme Herausforderung, ja. Warum funktioniert das nicht wie früher, Nils? Ist das nicht unendlich frustrierend? Ja? Mhm. Auch Angst, geht das wieder weg? Bleibt das jetzt so? Ich wollte doch mein Leben noch genießen. Ja? Gerade so eine Diagnose macht ja viel mit einem, ne? Auch lebensverändernde Sachen.
Ja, was ist morgen? Das ist schon die schlimmste Frage überhaupt. Ne? Mhm. Oder die man sich manchmal dann auch gar nicht stellt. Also dann macht man erstmal das Heute fertig. Ne?
Ja, genau. Ja. Wie kriege ich das hin, den ganzen Alltag, gerade noch mit so einer Erschöpfung, Kinder, Haushalt, arbeiten? Mhm. Was macht das mit mir, mit meiner Rolle, die ich übernehme in den verschiedenen Sachen? Wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, bin ich dann noch was wert? Also viele große Fragen tun sich auch hier an und auch im sozialen Kontext. Ne? Wenn keiner versteht, Nils, dich habe ich doch gestern noch im Kino gesehen, wieso kannst du heute nicht mit mir telefonieren?
Ja, stimmt.
Ja,
große Problematik.
Auch ja, das macht was mit mir. Aber ich habe ja nicht gesehen, dass du 3 Tage vorher nichts gemacht hast, um dir den Kinobesuch überhaupt möglich zu machen. Ne?
Genau, ja.
Und auch so diese ständigen Sprüche, die ich gedrückt bekomme, ja, da, also mach doch mal mehr Sport, schlaf dich doch mal aus, komm, trink mal einen Kaffee, dann geht's besser, keine Ahnung, das sind so Sachen, die verletzen einfach jedes Mal wieder und die machen viel. Wo Fatigue herkommt, Nils, das wissen wir in den meisten Fällen nicht. Ja, es gibt organisch bedingte Fatigue. Wenn deine Schilddrüse nicht gut funktioniert und deine Hormone nicht in Balance sind, dann kannst du Fatigue bekommen. Wenn du eine Anämie hast, ja, und die LKWs für deinen Sauerstoff fehlen, der den zu deinen Muskeln transportiert, dann hast du auch Fatigue-Symptome. Und das kann man aber relativ gut behandeln. Aber das meiste, wo wir eine Fatigue haben, wissen wir nicht, wo sie herkommt.
Du legst mir das Thema gut vor. Da wollte ich jetzt reingehen, dieses Verstehen und Abklären. Denn es ist ja so, dass Fatigue nicht nur ein Thema ist für Krebsis, sondern Long-Covid, du hast eben schon gesagt, irgendwie Blutarmut, solche Dinge können ja auch irgendwie Thema sein. Und da sticht sofort eine Frage rein von mir. Welche körperlichen Ursachen sollte man ärztlich abklären lassen, bevor man Fatigue nur als psychisch einordnet? Weißt du, also was muss erst irgendwie abgeklärt werden, ich sag mal an Blutwerten oder sonstiges, was dir einfällt, Sabrina?
Okay, da gibt's echt eine Menge. Du solltest dein Herz checken lassen. Herzinsuffizienz hat auch Fatigue-Symptome. Du solltest gucken, hast du irgendwelche großen Entzündungen im Körper, ja, Viren oder etc. Du solltest Vitamin B12, Vitamin D, Ferritin definitiv checken lassen, deine Schilddrüse checken lassen. Wow, da gibt es einiges, was wirklich organisch abgeklärt werden sollte. Es gibt auch medikamentös, also durch Medikamente hervorgerufene Fatigue. Ja, und dann lohnt es sich definitiv mal in den Beipackzettel zu gucken und zu gucken, wow, okay, kann ich eine Alternative nehmen oder hilft es vielleicht schon, wenn ich sie zu anderen Uhrzeiten nehme oder kann ich die Portionen an Tablette, die ich nehmen muss, vielleicht halbieren, eine morgens, eine abends, vielleicht hat das auch schon Wirkung, ja.
Ja, oder Medikamentenkombination, ne? Vielleicht kann man das dann auch, ich sag mal, heilen mit einer anderen Tablettenkombination, ne?
Genau. Und das sind leichte Sachen, ja. Das ist wirklich, ich will es nicht sagen, es ist ein Sechser im Lotto in dem Falle, ist es aber so, ja.
Weil ja, wenn es das ist, ja.
Wirklich super was machen dabei.
Ja. Sagen wir mal, ich gehe jetzt zu meiner Onkologin oder zu meinem Hausarzt. Wie würdest du Fatigue bei der Onkologin oder Hausarzt richtig beschreiben, damit die damit konkret arbeiten können?
Ja.
Ist schwer. finde ich.
Es ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich hatte, nein, das lasse ich weg. Ich will hier keine in die Pfanne hauen. Es ist sehr schwer. Viele Mediziner oder Medizinerinnen oder Menschen, die in dem Bereich tätig sind, kennen Fatigue nicht richtig, haben es nicht auf dem Schirm. Man kann es nicht messen, ja, Nils, das ist wirklich schade. Es ist nicht so ein Blutdruck oder so, den ich messen kann und einfach ein Ergebnis habe, den ich einordnen kann. Was du auf jeden Fall machen kannst, ist hingehen und Alltagssituationen beschreiben, die einfach nicht klappen, weil keine Kraft da ist, weil deine Leistung nicht da ist, weil du erschöpft bist. Was vielleicht helfen könnte, ist, du kannst ein Energieprotokoll mal führen über ein paar Wochen und wirklich notieren, was schaffe ich nicht. Mhm. Und das der Ärztin mal zeigen, wie wenig nur noch möglich ist und was das auch für Konsequenzen für dich hat. Ja, hey Nils, ich verbringe 10, 11 Stunden im Bett, bin danach immer noch wie vom LKW überfahren. Wie kriege ich meine Kinder morgens fertig gemacht und in die Schule, in die Kita gebracht? Ja, Herausforderung Nummer 1. Nummer 2 ist, um Gottes Willen, wie kriege ich die wieder zurück und wie kriege ich den Nachmittag mit denen irgendwie gewuppt? Ja, und dass die Ärztin wirklich versteht, das ist etwas, was nicht mehr so im Rahmen normal ist. Was immer auch normal ist.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall würdig, dass ich um Alarm schlage oder sage, so, es ist wirklich mehr nötig als oder genau, der Mittagsschlaf reicht nicht, ne? So,
Genau, richtig. Und auch wirklich, wenn du die Folge jetzt gehört hast, selber kannst du ja mal sagen, ich habe da mal was von Fatigue gehört. Könnten wir das mal abklären? Ja. Ich habe gerade ein wunderschönes Handout erstellt zum Thema Fatigue. Da findest du organische Ursachen. Wir haben es extra als extra Kapitel gemacht, dass du das mitnehmen kannst zum Arzt, damit der Arzt vielleicht sich auch informieren kann. Ja, cool. Nutz solche Sachen, geh da hin und sag, hey, ich habe gehört, es gibt Fatigue. Können wir einfach mal gucken, ob ich das habe? Depression und Fatigue sind Zwillinge, die sind sich so ähnlich. Und es ist so, so wichtig zu wissen, was liegt hier vor. Und nein, gehe nicht aus diesem Gespräch raus mit dem Satz, das ist so, da können wir nichts machen. Ja, gehe mit dem Satz raus, okay, es gibt keine Tablette dagegen. Das sind die schlechten Neuigkeiten, aber die guten Neuigkeiten sind, es gibt so viel mehr, was du tun kannst. Ja, also lass dich damit nicht abschütteln. Du musst da nicht durch, du musst da nichts aushalten. Du brauchst nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Du kannst selber aktiv werden.
Das Handout, was du eben erwähnt hast, ist das kostenfrei?
Ja.
Also das können wir dann verlinken in den Shownotes.
Genau, richtig.
Sehr gut, dann machen wir das auch. Sabrina, dann gehen wir mal weiter in diese Richtung Kommunikation, weil ich finde, das ist immer so wichtig zu sagen, hier, Hand hoch, irgendwie, jetzt wird es so ein bisschen, was wir eben schon gesagt haben, es geht über ein gewisses Level hinaus, also meine Erschöpfung ist mehr, als ich mir das zutrauen kann, es kommt jetzt irgendwie so ein bisschen, ich brauche Hilfe, es kommt irgendwie was in Bewegung und ich finde, das sind irgendwie Nachbarn oder Freunde oder sowas, aber auch besonders Angehörige, die es manchmal auch nicht so wirklich verstehen oder genau die gleichen Ansichten haben eigentlich wie Nachbarn und Freunde. Und wie erkläre ich dann am besten Angehörigen, mit denen kann ich ja auch noch ein bisschen anders sprechen, dass Fatigue keine Faulheit ist und auch nicht, ja, ich sag mal, ich will nicht so ein stell dich nicht so anhören, ne? Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht bei deiner Reise?
Ja. Ich nutze sehr, sehr gerne das 12-Löffel-Modell, Nils. Sagt dir das was?
Habe ich gelesen, ne? Ich habe dich recherchiert.
Dann bin ich auf einem richtigen Dampfer. Das 12-Löffel-Modell besagt, ein Fatigue-Betroffener hat jeden Tag 12 Löffel voll Energie zur Verfügung. Punkt. Wenn diese 12 Löffel verbraucht sind, ist deine Energie aufgebraucht für den Tag. Wenn du jetzt noch mehr Löffel verbrauchst, gehst du ins Dispo. Ja, und jeder von uns, der sein Konto schon mal im Dispo hatte, der weiß, danach gibt's dicke, fette Zinsen. Und genauso funktioniert das bei Fatigue auch. Wenn du jeden Tag oder ab und zu über deine Grenzen gehst, wirst du dafür die Zeche zahlen. Ja, wirst du dafür die Rechnung tragen müssen. Ja. Und zwar in Form von, dass es dir schlechter geht oder dass du sogar einen Crash erlebst. Ein sogenanntes Crash ist, da zieht jemand den Stecker und dann geht Stunden, vielleicht auch tagelang gar nichts mehr. Du liegst auf dem Sofa und aus dem Maß.
Tage. Also ich mache den Podcast jetzt auch schon ein bisschen länger, 3 Jahre.
Und, ja, Glückwunsch.
Hab das am Anfang so beschrieben, da kannten wir beide uns noch gar nicht. Also da habe ich noch nichts von diesen 12 Löffeln gehört. Ich bin ja irgendwann mal ausgebildeter Elektrotechniker gewesen und ich habe das dann immer mit Akkustand praktisch verglichen. Wenn ich diesen Akku wirklich runterfahre auf 0 oder 10%, dann brauche ich 3-4 Tage, um den wieder in die volle Ladekapazität zu bringen, also wieder auf 100%. Also das, was du mit den 12 Löffeln erklärst, habe ich vorher immer den Zuhörern versucht mit dem Akkustand. Also wenn du wirklich runterfährst, dann ist der auch kaputt. Also dann kriegst du den erstmal nicht mehr heile, dann ist der komplett entladen. Und da haben wir beide so den gleichen Ansatz oder die gleiche Bewältigungsstrategie irgendwie gefunden, weil ich darf ihn auch nicht runterfahren. Also ich muss dann irgendwann sagen, so, auch wenn der Tag dann erst 4 Uhr ist und sagen, so, jetzt aber vorbei, weil Akku alle, ne? Und das ist das, was du mit den 12 Löffeln auch meinst, oder?
Ja, ähnlich lässt sich gut übertragen. Bei Fatigue kannst du sagen, dein Akku lädt sich immer nur auf 20-30%. Mehr geht gar nicht. Ne? Dann wissen alle schon mal, okay, das ist schon mal krass. Ne? Du bist gar nicht so wie normal, so wie früher, so wie ich.
Das alte 100.
Mhm. Das alte, genau. Sondern okay, du bist also dauergebremst. Und dann wissen wir das alle, Nils, wenn wir die letzten 5% von unserem Akku haben, die gehen so schnell runter, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Wenn du von 85 auf 80 gehst, das dauert lange, aber von 5 auf 0, das geht so schnell und da kannst du auch selten etwas noch dagegen tun. Deswegen ja, dein Akku sollte niemals ganz runterfahren. Nochmal zu den 12 Löffeln. Alles, genau, was du tust, kostet Energie. Also für alles, was du tust, musst du ein paar Löffel abgeben, quasi.
Hauptsache nicht den letzten,
ja. Hauptsache nicht den letzten, genau. Es gibt, das kannst du einfach mal googeln, 12-Löffel-Modell. Da gibt es auch Tabellen, die sagen, was kostet wie viel Löffel.
Ja. Ah, okay. Also jeder Löffel, das wäre nämlich auch eine Frage eben gewesen, die mir so reinschoss, wie das Modell so hilft, Energie sichtbar zu machen. Also jeder Löffel hat eine Wertung. Also ist das, ich sag mal jetzt, keine Werbung, aber sowas wie Weight Watcher, also dass du so Punkte hast?
Genau richtig.
Ach,
genau.
So.
Und wenn du zum Beispiel morgens aufstehst, kostet dich das ein Löffel. Wenn du dich anziehst, kostet das ein Löffel. Wenn du Medikamente nimmst, kostet das jeweils ein Löffel. Wenn du duschen gehst, kostet das 2 Löffel. Wenn du deine Haare stylst, nochmal 2 Löffel. Wenn du arbeiten gehst, kostet das 3 Löffel. Wenn du Arztbesuche hast, kostet das 3 Löffel. Wenn du Sachen machst, jetzt muss ich mir kurz überlegen, was sind 4-Löffel-Aktivitäten? Das war zum Beispiel Einkaufen gehen, kostet 4 Löffel, oder körperliche Aktivität, wobei ich da wirklich ein dickes Sternchen dahinter machen möchte, wenn du nicht weißt, wie. Und ich würde bei diesem Modell, wenn ich das nochmal vielleicht irgendwann neu entwickeln würde, ich würde es ergänzen durch ein 5-Löffel. Und diese 5 Löffel stehen für emotionale starke Belastungen, weil die kosten unglaublich viel Energie. Und vielleicht hast du jetzt gemerkt, Nils, vielleicht du oder auch du als Zuhörer, dass du sagst so, Moment, morgens aufstehen, anziehen, ich gehe duschen, 4 Löffel, gehe ich noch, keine Ahnung, was einkaufen, 8 Löffel, holy, dann habe ich nur noch 4 Löffel für den Tag.
Ich wollte sagen, um 10 Uhr schon 10 Löffel weg, ne?
Ja, genau. Ja. Und das ist ganz wichtig für dich selber, aber auch für die Kommunikation nach außen, weil dann kannst du zum Beispiel das Kino von vorhin erklären, ja? Ja, ich habe die letzten 3 Tage Löffel gespart. Das funktioniert im Rahmen. Dieses Modell sollte man nicht so oft machen, aber für coole Sachen, go for it, Nils. Ja. 3 Tage lang Löffel gespart, um dann am Kinoabend alles rauszuhauen, was du hast. Und die nächsten 3 Tage wieder bewusst und geplant zu haben, Löffel zu sparen. Ja, also kein Arztbesuch, der Nachbar kocht für dich oder was auch immer, dass du Löffel sparen kannst.
Ja, ist witzig. So, wo wir jetzt sprechen, zu beobachten, dass ich es so ähnlich die letzten Jahre immer praktiziert habe, ne? So in der Woche meistens gespart und Ernährung und weiß ich was, sehr hoch gehalten, um am Wochenende dann alles rauszupulvern, was ging, mindestens jeweils einen Tag, ne? Um dann auch mit Freunden und so weiter die Zeit auch zu haben, ne? Was ich aber an dem Modell, wo ich mein Sternchen setzen würde, ist, für manche kostet das eine mehr Löffel als für den anderen, glaube ich. Also arbeiten wär für mich 10 Löffel weg. Also, das könnte ich so nicht mehr, aber jetzt zum Beispiel, weiß ich, duschen wäre für mich vielleicht nur 1 Löffel, weil ich das brauche, sonst komme ich gar nicht in Gang. Ne? So, das würde mir eher Energie bringen. Aber ich finde das gut, dass man das so beschreibt. Und so kann man es, glaube ich, auch, weil wir sind ja immer noch so ein Block Kommunikation noch, so kann man es, glaube ich, auch nach außen hin gut erklären. Also wenn ich mich jetzt mit meinen Angehörigen so hinsetzen würde, würde sagen, pass mal auf, deswegen ist das so. Also deswegen, keine Ahnung, trinke ich donnerstags meinen Smoothie und gehe früh ins Bett. Und Freitag seht ihr mich aber auf der Grillparty, ne?
Genau. Also, ich glaube, wichtig, genau so, dafür ist das Modell gedacht. Das ist eben auch ein Modell, was du an dich anpassen darfst. Mhm. Ich würde immer dazu hingehen, es bei den 12 Löffeln zu belassen und dann eher zu sagen, okay, ich habe jetzt Duschen generell, ich habe ganz, ganz mini kurze Haare oder so, ne? Und ich habe einen Duschhocker. Und damit reduziere ich. Ja, du hast dein Käppi auf, ich sehe es nicht. Also Frisur schon mal check heute hier. Aber so kannst du Löffel sparen. Thema Pacing, ein riesengroßes Thema. Und dadurch kostet mich Duschen nur 1 Löffel. Ja? Oder du sagst, für mich ist Aufstehen, Medikamente nehmen, Duschen insgesamt nur 1 Löffel oder 2 Löffel, so Pakete schnüren. Ich würde nicht hingehen und sagen, geil, ich habe 24 Löffel.
Nee, das nicht. Ja. Zum Thema Pacing, also Pace, Geschwindigkeit, kommen wir noch im zweiten Teil.
Sehr gut. Dann lass mich noch bei den Löffeln bleiben, weil du hattest eben gesagt, durch Duschen gibt dir wieder Energie. Das gibt das Modell an sich nicht her, dass du wieder körperliche Energie in Form von Löffelenergie wiederbekommen kannst. Wir haben ja 3 verschiedene Stufen oder Schwierigkeitsgrade von Fatigue. Die erste zeigt, okay, durch Ruhe und Pause, auch Schlaf, kannst du deinen körperlichen Akku wieder auffüllen. Bei Stufe 2, 3 funktioniert das schon nicht mehr. Aber ich sage immer, wir haben 3 Löffel. Ja, wir haben unseren körperlichen, unseren emotionalen und unseren kognitiven Akku. Und die anderen beiden kannst du immer wieder auffüllen und das solltest du auch tun, weil Fatigue schmiert dir jeden Tag aufs Butterbrot, was alles nicht mehr klappt und was du nicht mehr kannst. Und umso wichtiger ist es, dann sich wirklich auch schöne Dinge wieder möglich machen zu können und gute Dinge zu erleben.
Ja, das ist viel kopfgesteuert, das glaube ich auch. Also, dass da schon mal auch so eine Art Grundenergie dann weg ist. Ne? Also du musst dich viel, du musst viel dich jeden Tag neu sammeln und mit dieser ganzen Situation klarzukommen. Und das klaut irgendwie schon sehr viel Grundenergie, den Tag dann positiv mit Optimismus und Lebensfreude anzugehen, trotz dieser Umgebungsgeräusche, sage ich mal, die ja immer irgendwo da sind. Ne? Also dass du diesen palliativen Krebszustand vergisst, das passiert eigentlich nicht. Also das passiert Momente, ich sag mal, auf einer Feier 3 Minuten bei einem Lied. Ne? Ja. Aber im Alltag passiert das einfach nicht. Machen wir nochmal eben den Kommunikationsblock zu Ende, Sabrina, bevor wir eine Pause machen. Und zwar, was bei mir auch immer so ein Problem ist, das hast du eben ja schon angesprochen. Also klar, Käppi, kurze Haare, aber meistens braun gebrannt, weil das einfach so ist, ne? Ich muss einfach nur rausgehen, Rasen mähen und es ist einfach so. Was sage ich meinen Freunden oder Verwandten, wenn ich gut aussehe, aber innerlich eigentlich komplett leer bin? Da fehlt irgendwie, also mir persönlich komplett die Kommunikationsfähigkeit. Also ich kann das sagen, ja. Aber ich glaube nicht, dass man mir das abnimmt, weil ich ja in deren Erinnerung 40 Jahre lang einfach dieses Energiebündel war. Ne?
Du kannst dir das Löffelmodell nehmen oder du kannst ja einfach mal, also ich würde dir das selber machen lassen. Hier hast du 12 Löffel, das ist so wie es meinen Energiestatus hergibt. Überleg jetzt mal, das wäre deiner, leg mal deinen Tag. So, und dann sind die morgens um 10, um 11, haben die keine Löffel mehr. Und dann fragst du, was würdest du jetzt machen? Ich kann mich in den Garten legen. Ah ja, und guck, was anderes kann ich auch nicht mehr machen. Und deswegen bin ich so braun gebrannt und sehe so gut aus.
Ja, und wichtig ist auch bei dem Modell, dass es keine Löffel dazu gibt. Also du kannst sie nicht zurückverdienen. Das war eben, glaube ich, von dir eine ganz gute, ja, nochmal so eine Regel, die vielleicht die Zuhörerinnen noch nicht gehört haben. Also du kannst keine Löffel und auch keinen Akku zurückgewinnen. Ne?
Genau. Du kannst ihn ausbauen, kommen wir später noch dazu. Körperliche Aktivität ist das Einzige, was dir hilft, wieder mehr Energie zu bringen. Ja. Alle anderen Sachen, über die wir noch sprechen, Energiemanagement, Pacing, Schlaf, kannst du gucken, dass du besser klarkommst damit im Alltag, ja, damit es leichter wird. Aber genau diese Sprüche, die du ja vorhin gesagt hast, komm, streng dich mal mehr an und sei nicht so faul, häng nicht so rum. Wenn ich die ganze Zeit so auf dem Sofa liegen würde oder auf dem Gartenstuhl, so wie du, ne, dann würde es mir auch nicht anders gehen, ne? Genau das ist der falsche Ansatz. Ja, ich habe noch keinen Fatigue-Betroffenen kennengelernt und ich mache das Ganze ja auch schon hier, guck mal, es ist 26, 4,5 Jahre. Ne? Ich habe noch keinen kennengelernt, den ich antreiben musste, etwas zu tun. Ganz im Gegenteil, ich musste sie antreiben, zu reduzieren, ruhiger zu machen, Pause zu machen, weil dieses, ich muss mich noch mehr anstrengen, das ist genau das Falsche.
Ja, da hättest du bei mir, also mich als Kandidaten auch in Zukunft, dass du mich, haben wir am Telefon auch schon besprochen. Also mich musst du eher bremsen, ne? Bei mir ist die Strategie zu bremsen und tatsächlich die Löffel über den Tag besser zu verteilen, ne?
Genau, und dann kommt ganz viel Entspannung schon in deinen Alltag rein jetzt.
Ja, hoffe ich. Also wie gesagt, wir im zweiten Teil kommen wir ja ins Tun.
Ja.
Aber ich habe nochmal jetzt zur Kommunikation das Thema Schuldgefühle, das haben ja auch viele bei Fatigue. Also Schuldgefühle, das zum Beispiel, also das habe ich zum Beispiel auch im Haushalt, ich kann diese Gerüche nicht mehr ab. Also seit ich einen Lungenkrebs habe, wenn du jetzt zum Beispiel Böden oder Dusche oder sowas reinigst, diese Mittelchen, also Staubsaugen oder was ich was, aufräumen, gar kein Problem. Das wird dann nur, wenn es so an irgendwie selbst Essigreiniger oder Zitronenreiniger, das geht irgendwie nicht, das kann ich nicht einatmen, das ist irgendwie Mist. Und natürlich hat man da auch Schuldgefühle, dass man da nicht überall mithelfen kann, dass man Hilfe braucht, auch bei der Familie oder so. Arbeit habe ich keine Probleme mit, muss ich sagen. Das habe ich aber auch so voll im Krankenhaus gehabt, wo ich gesagt habe, so, ich hatte bis dato dann auch schon, weiß ich, 25 Jahre gearbeitet. Da war für mich dann auch so, ja, erstmal jetzt Gesundheit ist im Mittelpunkt. Ne? Das andere habe ich jetzt schon ein bisschen gemacht. Aber tatsächlich, dass man im Haushalt, Familie und bei Freunden nicht mehr so richtig funktioniert. Wie geht man mit diesen Schuldgefühlen um? Hast du da bei deinen Patienten schon so ein bisschen so eine Exit-Strategie erforscht?
Ja, du solltest dich fragen, was steht denn hinter deinen Schuldgefühlen, Nils? Ja, weil das ist ja ein Gefühl, was da hochkommt, Schuldgefühl oder Schamgefühl. Und unsere Gefühle, das ist immer das Sprachrohr für ein Bedürfnis. Ja, wenn du Freude empfindest oder Glück empfindest, ja, dann kannst du davon ausgehen, hey, da sind gerade ein paar Bedürfnisse, die machen Fett Party, ja, die haben so viel Zuneigung und Aufmerksamkeit bekommen, die sind gestillt. Wenn du sowas wie Angst oder Wut oder in diesem Fall Schamgefühl oder Schuldgefühle empfindest, frag doch mal, welches Bedürfnis meldet sich da gerade zu Wort? Und dann überlegst, kommt dir irgendwas hoch, wenn du jetzt so nachdenkst, Nils?
Nee, ich kann das gar nicht so richtig einordnen. Also wo du mich jetzt so, ich sag mal, so direkt ansprichst und ich was sagen muss, dann könnte ich zwischen Schuld und Scham gar nicht, zum Beispiel gar nicht unterscheiden so richtig. Mhm. Weil auf der einen Seite denke ich so, warum müssen das jetzt andere für mich machen? Mhm. Und die Scham sagt natürlich so, ja, ich weiß, ich sehe fit aus, aber ich schaff's trotzdem nicht, weil ich habe Lungenkrebs im Endstadium und die meisten, die sehen halt die Lunge natürlich nicht und auch nicht, du hast keine, ich sag mal, wie bei Chemo, also dass die Haare und Augenbrauen alles weg ist. Ne? Also mal bei mir sieht man nicht das eindeutige Zeichen, dass es jetzt tatsächlich so eine 5-vor-12 Krankheit ist und es mir wirklich nicht gut geht. Ne?
Ja.
Also
du solltest gucken, was steckt dahinter? Warum fühlst du dich schuldig, dass andere Dinge für dich übernehmen müssen oder dass du nicht mehr anderen helfen kannst, hattest du gesagt? Ist es, dass du denkst, nur wenn du etwas leistest, bist du ein guter Freund zum Beispiel, wenn du jetzt nicht mehr beim Umzug anpacken kannst? Oder ist das dein Modell von Freundschaft, dass man sich in allen Lebenslagen natürlich, egal was kommt, unterstützt und egal wie unterstützt. Und da lohnt es sich dann wirklich tiefer einzusteigen, um das rauszufinden. Weil dann kannst du hingehen und sagen, hey, pass auf, ich fühle mich schuldig, weil du den Boden hier schrubben musst und ich das nicht machen kann. Und das triggert mich enorm, weil mein höchster Wert und Gut ist Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. Ja. Ja. Und dann kannst du gucken, wie kannst du dir bewusst machen, dass du in anderen Bereichen Unabhängigkeit zum Beispiel spüren kannst, sodass du diesen einen Bereich, wo so starke Gerüche kommen, die du nicht tolerieren kannst, dass das für dich da okay ist.
Ja, für mich ist eher, glaube ich, dieses für andere auch da zu sein. Mhm. Das Wichtigste, wie gesagt, in Beziehungen ist Kommunikation. Das habe ich auch nicht immer richtig gemacht, aber da bin ich jetzt sehr gut drin geworden. Auch es hat die Krankheit oder das, was danach passiert ist, auch ausgelöst. Was ich aber glaube, ist, dass ich für Freundschaften auch immer so ein Geben und Nehmen auf gleicher Augenhöhe als Muss sehe, ne? Und deswegen denke ich, ich will natürlich, wenn mir Freunde was geben, dann will ich das nämlich auch zurückgeben. Und da kann man natürlich andere Sachen dann, kleine Gesten oder essen gehen oder ich was dann wählen, ne? Aber ich finde schon, also in meiner Welt, dass das so ein bisschen, ich will nicht nur nehmen, weißt du? So.
Okay, Nils, pass auf. Ja. Lass mich deine Freundin sein für ein paar Minuten Gedankenexperiment. Und ich packe überall mit an, ich helfe dir beim Umzug, ich mache die Fenster, die Böden und sogar noch mit dem Essig, mache ich den ganzen Kalk wett etc. Und ich habe keine Zeit zuzuhören. Bin ich eine gute Freundin für dich?
Nee, also quatschen und Kaffee trinken mich trotzdem mit dir.
Nee, weil dann bin ich deine Putzfrau, richtig?
Ja, genau.
So, Nils. Und jetzt rufst du mich an. Plan B, okay? Und du rufst mich an und du merkst, bei mir ist mega busy im Hintergrund, ja? Hier zu tun, da kreischen Kinder oder weiß ich, was da im Hintergrund ist. Und ich sage, okay, Nils, komm, erzähl mir. Ich nehme mir 10 Minuten für dich. Ich höre dir zu.
Ja.
Bin ich jetzt eine gute Freundin für dich?
Ja.
Okay.
Ja.
Also, was macht eine Freundschaft wirklich aus? Was macht das aus? Und das ist so schade, dass ich bei den Fatigue-Betroffenen so oft, dass sie diesen Wert von ich kann gut zuhören so unterschätzen, Nils, weil es kann kaum noch jemand richtig zuhören. Jeder kommt gleich mit Lösungsvorschlägen oder oh, ich habe auch mal das erlebt und oh, von dem habe ich irgendwas und auf Instagram habe ich den und den Post übrigens gesehen. Aber die hört gar keine mehr zu, Nils. Ja, und wirklich zuhören zu können, das ist so viel wert und so viel mehr wert, als wenn du mir den Boden putzt oder irgendetwas machst, Nils.
Das ist so. Und man kann ja auch für seine Freunde in allen anderen Lagen auch ja für sie da sein, ne? Ja. Also das stimmt, da hast du recht. Das sollte man auch sehen als Krebserkrankter. Also nicht nur zuhören, sondern ich helfe ja auch noch bei anderen Dingen oder kann noch bei anderen Dingen helfen. Ich habe zwar die große Muskelmasse nicht mehr, aber der Kopf ist ja noch da.
Das stimmt. Und ein großes Herz, Nils, das sehe ich.
Ja. Das stimmt, da hast du auch recht, ja. Das, schön, dass du uns nochmal, ja, den eigenen Wert nochmal zurückgibst, dass du uns das nochmal so den Spiegel vorhältst.
Willst du noch eine kleine Übung dafür haben, Nils?
Ja, also gerne, genau. Dann lass uns mit der Übung diesen Teil abschließen.
Yes.
Und danach sagen wir dann Tschüss für den ersten Teil. Und wenn die Leute danach noch mehr Soforthilfe im Alltag erfahren wollen von dir, dann hören die das in Teil 2. Und der kommt gleich die Woche danach. Aber dann sagen wir mit dieser Übung einmal schon mal Tschüss für den ersten Teil, Sabrina.
Mega. Also pass auf. Es kostet Mut, diese Übung zu machen. Sie bringt aber so, 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 so viel. Pass auf, du suchst dir 1, 2, 3 coole Leute aus deinem Umfeld raus, Nils, die dir gesonnen sind. Also die dich mögen, okay?
Ja.
Nehmen wir das so. Und du schreibst ihm eine WhatsApp, du sprichst sie nicht persönlich drauf an, sonst überfährst du sie. Du schreibst ihnen eine Nachricht und fragst, warum verbringst du gerne Zeit mit mir? Was denkst du, kann ich besser als andere? Und was macht mich besonders?
Oh, schön.
Du fragst sie diese drei Dinge.
Mhm.
Und dann guckst du mal, was kommt. Und das wird noch cooler, wenn du drei Leute fragst aus unterschiedlichen Bereichen.
Ja.
Einmal Familie, einmal Freunde. Keine Ahnung, du kannst auch imaginär diese Sachen beantworten lassen von deinem Haustier. Ja?
Ja.
Und du wirst so viel Wert erfahren, den du hast, der weit entfernt ist von, du hast mir den Haushalt sauber gemacht, ja, ganz weit entfernt. Und das ist wunderbar. Wenn du nur eine Person hast, frag nur eine Person, ja. Aber das ist ganz, ganz toll. Wenn du keine Person hast, dann kannst du diese Übung auch imaginär machen. Ist ein bisschen herausfordernder, was das Kognitive angeht. Aber du kannst auch überlegen, was haben andere Menschen davon, dass du da bist. Oder wenn du gar keine Person hast, machst du dir einen Zettel, schreibst in die Mitte Fatigue und dann schreibst du drumherum, was bist du noch alles neben Fatigue. Du bist Katzenkuschler, du bist die beste Zuhörerin, du bist Krimi-Liebhaber oder Liebhaberin und dann sprudelst du mal. Das muss gar nicht in einem Zug kommen, das kann auch entstehen.
Mhm. Ja, so eine Mindmap.
Yes.
Ja, finde ich aber schön. Also ich wurde gerade so ein bisschen schon sentimental bei diesen drei Freunden, die das dann, also das mache ich auf jeden Fall, weil ich glaube, da kommen auch Dinge bei raus, die du so gar nicht auf dem Schirm hast und die du dir auch wirklich mal zu Herzen nehmen solltest, weil sie stimmen ja. Also das sind ja dann ja Dinge, die nicht schreiben werden, weil sie dir irgendwie einen Gefallen tun wollen, sondern wenn da nur eine Sache steht, dann ist das auch so, ne?
Ja.
Und glaube ich, ist eine schöne Übung. Sabrina, vielen Dank für den ersten Teil. Wir werden uns mal kurz 2 Minuten ausruhen und dann gehen wir den zweiten Teil. Und den könnt ihr dann nächste Woche hier auch bei Chris was nun hören. Und wir sagen bis nächste Woche und vielen Dank, Sabrina.
Gerne, bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.